Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Shutter Island, das Hörbuch zum Film mit Leonardo DiCaprio, gelesen von Oliver Rohrbeck. Gönn dir schönes Lauschen. Teddy fand die Suche unprofessionell. Außer ihm und Chuck schien niemand richtig bei der Sache zu sein. Gesenkten Blickes und schweren Schrittes bahnten sich die Männer ihren Weg entlang einer gedachten Linie oberhalb der Küste. Irgendwann bogen sie auf einem Schelf aus schwarzem Gestein um eine Kurve und erblickten eine Klippe, die hoch über ihnen ins Meer ragte. Links erstreckte sich hinter einem Streifen aus ineinander verschlungenem Moos, Dornen und roten Beeren eine Lichtung, die zum Fuß einer Hügelkette hin abfiel. Die Hügel stiegen gleichmäßig an, wurden immer höher und liefen in der schroffen Klippe aus. Teddy sah Einkerbungen in den Hügeln und längliche Löcher im Felsen.
»Höhlen?«
fragte er MacPherson. MacPherson nickte.
»Einige.« »Schon durchsucht?«
MacPherson seufzte und schirmte ein Streichholz mit der Hand vor dem Wind ab, um sich eine Zigarette anzuzünden.
»Sie besitzt 2 Paar Schuhe, Marshall. Beide wurden in ihrem Zimmer gefunden. Wie soll die Frau durch dieses Dickicht gelangen, die Felsen überwinden und die Klippe hochklettern?«
Teddy wies auf die niedrigsten Hügel hinter der Lichtung.
»Wenn sie den langen Weg nimmt und sich von Westen heranarbeitet?«
MacPherson stellte sich neben Teddy und zeigte ebenfalls in die Ferne.
»Sehen Sie da hinten, wo die Lichtung abfällt? Da ist es sumpfig, wo Sie meinen. Am Fuß der Hügel da hinten wächst nichts anderes als Efeu, Gifteiche und Sumak. 1000 verschiedene Pflanzen mit Dornen so dick wie mein Schwanz.«
»Ist das große oder kleine Dornen?«
fragte Chuck und sah sich über die Schulter um. MacPherson schmunzelte.
»Was ich damit sagen will, sie hatte keine andere Möglichkeit, als in der Nähe der Küste zu bleiben, und in beiden Richtungen hört der Strand irgendwann auf.«
Er wies auf die Klippe.
»Weil da sowas steht.«
Eine Stunde später standen sie auf der anderen Seite der Insel vor einer Umzäunung. Dahinter lag die alte Festung und der Leuchtturm. Teddy sah, dass der Leuchtturm noch einmal eingezäunt war. 2 Wachen standen am Tor, Gewehr vor der Brust.
»Abwasseraufbereitung?«
fragte er. MacPherson nickte. Teddy sah Chuck an. Chuck hob die Augenbrauen.
»Abwasseraufbereitung?«
wiederholte Teddy. Teddy stand in der Mitte des Raumes, das Personal im Kreis um ihn herum. Er stützte die Hände auf die Rückenlehne eines Stuhls aus Metallrohr. Chuck lehnte sich neben ihm an einen Pfosten, die Hände in den Taschen.
»Ich gehe davon aus, dass alle wissen, um was es hier geht«, sagte Teddy. »Gestern Abend ist jemand ausgebrochen. Soweit wir wissen, ist die Patientin verschwunden. Bisher weist alles darauf hin, dass sie die Einrichtung nicht ohne fremde Hilfe verlassen hat. Stimmen Sie mir zu, Mr. MacPherson?«
»Ja, ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt ist das eine gerechtfertigte Einschätzung der Lage.«
»Mr. MacPherson, Sie haben das Gelände mit Ihren Leuten abgesucht«, sagte Teddy.
»Ja, klar. Und was haben Sie gefunden?«
MacPherson streckte sich auf dem Stuhl.
»Wir haben keinen Hinweis auf eine flüchtige Frau gefunden. Keine abgerissenen Kleidungsfetzen, keine Fußabdrücke, keine zerdrückten Pflanzen. In der letzten Nacht hatten wir starke Strömung. Die Flut drückte herein. Schwimmen war absolut unmöglich.«
»Aber sie könnte es versucht haben.«
Die Stimme kam von der Krankenschwester Carrie Marino, eine dünne Frau mit aufgetürmtem Haar, die die Spangen auf dem Kopf und über der Nackenwurzel sofort beim Betreten des Raumes gelöst hatte, sodass das rote Haar zu einer Mähne hinunterfiel. Ihr Käppchen hielt sie auf dem Schoß. Träge fuhr sie sich mit den Fingern durchs Haar, als sei sie müde, doch jeder Mann im Raum warf ihr verstohlene Blicke zu, denn sie wirkte, als ob sie ein Bett brauche, aber zu anderen Zwecken.
»Sie wäre längst angeschwemmt worden«, Corley gähnte in die Faust, »bei dieser Flut.«
Carrie Marino hob die Hand, als wollte sie sagen, »Ach so, tut mir leid, Jungs.«
»Ich dachte bloß, ich sprech's mal an.«
»Dafür sind wir Ihnen dankbar«, entgegnete Corley. »Marshall, stellen Sie nun bitte Ihre Fragen. Es war ein langer Tag.«
Teddy warf Chuck einen unauffälligen Blick zu und Chuck verdrehte kaum merklich die Augen. Auf einer kleinen Insel ist eine erwiesene Gewalttäterin auf freiem Fuß und alle wollen einfach nur ins Bett.
Mr. Genton hat uns bereits gesagt, dass er um 12 nach Miss Solando gesehen hat und sie nicht mehr da war, begann Teddy. An den Schlössern des Fenstergitters und der Tür sind keine Spuren zu finden. Mr. Genton, gab es in der letzten Nacht zwischen 10 und 12 Uhr irgendwann mal einen Moment, in dem Sie den Gang im zweiten Stock nicht im Blick hatten?
Mehrere Köpfe drehten sich zu Genton um. Verwirrend war das Frohlocken in einigen Gesichtern, als sei Teddy ein Grundschullehrer, der gerade dem hellsten Kind der Klasse eine Frage gestellt hatte. Genton schaute auf seine Schuhe.
»Der einzige Moment, wo ich den Gang nicht im Blick hatte, war, als ich ins Zimmer gegangen bin und sie nicht mehr da war.
Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert.«
»Eher 15«, Genton sah Teddy an. »Das Zimmer ist klein.«
»Und ansonsten?«
»Ansonsten waren um 10 alle weggeschlossen. Sie war die Letzte. Ich habe mich auf meinen Platz an der Treppe gesetzt und 2 Stunden lang keinen mehr gesehen.«
»Na gut, Leute«, sagte Chuck und löste sich vom Pfosten. »Ich muss jetzt einen großen Sprung machen. Ich sag jetzt einfach mal, nur so zur Diskussion gestellt, das geht nicht gegen Mr. Genton, stellen wir uns mal vor, dass Miss Solando irgendwie unter der Decke entlang gekrochen ist oder so.«
Einige unterdrückten ein Lachen.
»Sie geht die Treppe runter in den ersten Stock. An wem muss sie da vorbei?«
Ein leichenblasser Pfleger mit grellrotem Haar hob die Hand.
»Wie heißen Sie?«
fragte Teddy.
»Glenn. Glenn Meager.«
»Gut, Glenn. Waren Sie die ganze Nacht auf Ihrem Posten?«
Ja.«
»Wirklich, Glenn?«
hakte Teddy nach.
»Ja?«
Glenn sah von dem Nietnagel auf, an dem er herumgezupft hatte.
»Ist das die Wahrheit?«
Glenn schaute kurz zu Corley hinüber.
»Ja, war ich.«
»Glenn«, sagte Teddy, »ich bitte Sie.«
Glenn hielt Teddys Blick stand. Seine Augen wurden größer, dann sagte er,
»Ich bin kurz auf dem Klo gewesen.«
Corley beugte sich vor.
»Wer hat sie abgelöst?«
»Ich war nur kurz pissen«, sagte Glenn. »Entschuldigung, Sir, ich war Wasser lassen.«
»Wie lange?«
fragte Teddy.
Glenn zuckte mit den Schultern. »Eine Minute, höchstens.«
»Eine Minute. Ganz bestimmt?«
»Bin ja kein Kamel. Ich bin rein und sofort wieder raus.«
»Wann war das?«
wollte Teddy wissen.
»Um 11:30 ungefähr.«
Glenns Angst vor Corley schlug um in Hass auf Teddy. Nicht mehr lange und er würde seine Feindseligkeit offen zeigen.
»Danke, Glenn«,
sagte Teddy und gab Chuck ein Zeichen.
»Um 11:30 ungefähr«, sagte Chuck. »War das Pokerspiel dann noch in vollem Gange?«
Die Mitarbeiter sahen sich gegenseitig an, dann nickte ein Schwarzer und die übrigen Pfleger taten es ihm nach.
»Wer war zu dem Zeitpunkt noch dabei?«
4 Schwarze und ein Weißer hoben die Hand. Chuck nahm sich den Anführer vor, der als erster genickt und die Hand gehoben hatte. Es war ein fülliger, fleischiger Typ, dessen rasierter Schädel im Licht glänzte.
»Wie heißen Sie?«
»Trey.
Trey Washington.« »Trey, wo genau haben Sie gesessen?«
Trey wies auf den Boden.
»Genau hier, in der Mitte. Von hier hat man die Treppe gut im Blick. Ein Auge auf der Eingangstür, 1 auf der Hintertür.«
Chuck stellte sich neben ihn und reckte den Kopf, um die beiden Türen und die Treppe zu sehen.
»Na, gute Position.«
Trey senkte die Stimme.
»Ist nicht nur wegen den Patienten. Auch wegen der Ärzte und wegen ein paar Schwestern, die was gegen uns haben. Wir dürfen eigentlich nicht Karten spielen. Wir müssen aufpassen, wenn einer kommt, damit wir uns sofort einen Schrubber packen können.«
Chuck grinste.
»Na, Sie sind bestimmt ganz schön flink.«
»Haben Sie es schon mal im Sommer blitzen sehen? Ist nichts im Vergleich zu mir, wenn ich mir den Schrubber packe.«
Das löste die Stimmung. Schwester Marino konnte ein Lächeln nicht unterdrücken und einige Schwarze schlugen sich gegenseitig ab. In dem Moment wusste Teddy, dass Chuck für die Dauer ihres Aufenthalts hier der Gute sein würde. Er konnte mit Menschen umgehen. In jeder Umgebung schien er klarzukommen, ungeachtet der Hautfarbe und sogar der Sprache. Teddy fragte sich, warum um alles in der Welt die Dienststelle in Seattle ihn hatte gehen lassen. Eine japanische Freundin. Wen störte sowas? Teddy hingegen war der geborene Anführer. Wenn die anderen das akzeptierten, wie sie es im Krieg ziemlich schnell getan hatten, kam er hervorragend mit ihnen aus. Wenn nicht, gab es Spannung.
»Schon gut!«
Chuck hob die Hand, um das Gelächter zu beenden, musste aber selbst grinsen.
»Gut, Trey. Sie waren alle hier unten am Treppenabsatz und spielten Karten. Wann merkten Sie, dass etwas nicht stimmte?«
»Als Ike, Mr. Genton, meine ich, von oben runter rief, holt den Direktor, wir haben einen Ausbruch.«
»Und wann war das?«
»Um 0:02:39.«
Chuck hob die Augenbrauen.
»Im Zweitberuf Stoppuhr?«
»Nein, Sir, aber ich habe mir angewöhnt, beim ersten Anzeichen von Ärger auf die Uhr zu sehen. Wenn es irgendwelche besonderen Vorkommnisse gibt, müssen wir immer einen Vordruck ausfüllen, ein Protokoll. Auf so einem Blatt wird man als erstes nach der Uhrzeit gefragt.«
Teddy sagte,
»Dass es 11:52 war, liegt das daran, weil Sie zuerst noch in anderen Zimmern nachgesehen haben, bevor Sie zu Miss Solando gingen?«
Genton nickte.
»Sie ist die Fünfte auf dem Flur.«
»Wann traf der Direktor ein?« fragte Teddy.
»Hicksville ist ein Wärter, ging als erster nach draußen«, erwiderte Trey. »Saß, glaube ich, am Tor. Um 0:06:22 war er zurück. Der Direktor kam 4 Minuten später mit 6 Leuten.
Teddy wandte sich an Schwester Marino.
»Sie hörten die Unruhe und, ich habe sofort das Schwesternzimmer abgeschlossen, bin ungefähr zur gleichen Zeit im Wohnbereich gewesen, als Hicksville von draußen reinkam.«
Sie zuckte mit den Schultern und zündete sich eine Zigarette an. Mehrere verstanden das als Aufforderung, es ihr gleich zu tun.
»An Ihnen im Schwesternzimmer konnte also niemand vorbeischleichen?«
Sie stützte das Kinn in die Hand und sah Teddy durch den Rauch hindurch an.
»An mir vorbei? Wohin? Zur Bädertherapie? Da sitzt man in einem Betonbunker mit einer Menge Badewannen und ein paar Planschbecken fest. Wurde der Raum durchsucht?«
»Ja, Marshall«, sagte Macpherson mit müder Stimme.
»Schwester Marino«, sagte Teddy, »Sie haben gestern Abend ebenfalls an der Gruppentherapie teilgenommen.«
»Ja.«
»War irgendwas auffällig?«
»Wir befinden uns in einer Nervenheilanstalt, Marshall, für kriminelle Geisteskranke. Auffällig ist hier eigentlich alles.«
Teddy grinste dümmlich und nickte.
»Hat Miss Solando gestern Abend etwas gesagt?«
»Ein paar Mal, glaube ich, ja.«
»Was?«
Schwester Marino sah Corley an.
»Sie sind vorübergehend von der Schweigepflicht entbunden.«
Sie nickte, aber Teddy merkte, dass es ihr nicht recht war.
»Wir haben über den Umgang mit der Wut gesprochen. In letzter Zeit gab es einige Zwischenfälle wegen übersteigerter Empfindlichkeiten.«
»Was für Zwischenfälle?«
»Die Patienten haben sich angeschrien, sich geschlagen, solche Sachen. Nichts Ungewöhnliches, nur ein kleiner Anstieg in den letzten Wochen, der wohl in erster Linie auf die Hitzewelle zurückzuführen ist. Deshalb haben wir gestern Abend über angemessene und unangemessene Möglichkeiten gesprochen, Angst und Missfallen auszudrücken.«
»War Miss Solando in letzter Zeit besonders schlecht gelaunt?«
»Rachel?
Nein. Rachel wird nur unruhig, wenn es regnet. Das war ihr Beitrag zur Diskussion gestern Abend. Ich höre Regen. Ich höre Regen. Er ist noch nicht da, aber er kommt.«
Teddy nickte.
»Gestern Abend war ein Dr. Sheehan anwesend. Er hat die Gruppe geleitet. Ist er hier?«
Niemand sagte etwas. Mehrere Männer drückten ihre Zigarette in den zwischen den Stühlen stehenden Aschenbechern aus. Schließlich antwortete Corley,
»Dr. Sheehan hat heute Morgen die Fähre genommen, mit der Sie zur Insel gekommen sind.«
»Warum?«
»Er hatte seit längerem einen Urlaub geplant.«
»Aber wir müssen mit ihm reden.«
»Er hat mir seine schriftliche Zusammenfassung der Gruppensitzung überlassen«, gab Corley zurück.
Ich habe alle Notizen. Er hat das Hauptgebäude gestern Abend um 10 Uhr verlassen und sich in seine Wohnung zurückgezogen. Heute Morgen ist er gefahren. Sein Urlaub ist schon lange überfällig und ebenso lange geplant. Wir sahen keinen Grund, ihn hier festzuhalten.
Teddy fragte Macpherson: Haben Sie das gebilligt? Macpherson nickte.
In einer solchen Situation darf niemand mehr rein oder raus, sagte Teddy. Eine Patientin flieht. Wie können Sie zulassen, dass jemand in dieser Situation die Insel verlässt?
Wir haben uns vergewissert, wo er sich in der Nacht aufgehalten hat, sagte Macpherson. Wir haben hin und her überlegt und sahen letztlich keinen Grund, ihn festzuhalten.
Er ist Arzt, warf Corley ein.
Du meine Güte, sagte Teddy leiser. Es war der schwerste Verstoß gegen die Vorschriften, auf den er je im Strafvollzug gestoßen war, und alle taten, als sei es nichts Besonderes.
Wo ist er hin?
Corley dachte nach, schaute zur Decke.
In New York, glaube ich. Seine Familie kommt daher, Park Avenue.
Ich brauche seine Telefonnummer, sagte Teddy.
Ich wüsste nicht, warum...
Dr. Corley, unterbrach ihn Teddy.
Ich brauche die Telefonnummer. Wir besorgen sie Ihnen, Marshall.
Corley sah noch immer an die Decke.
Sonst noch was?
Ich brauche ein Telefon, sagte Teddy.
Aus dem Telefon im Schwesternzimmer kam lediglich ein Rauschen. Auf der Station gab es noch 4 weitere Apparate, sicherheitshalber hinter Glas verschlossen, doch auch diese Leitungen waren tot. Teddy und Dr. Corley gingen zur Telefonzentrale im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Der Telefonist, einen schwarzen Kopfhörer um den Hals, sah auf, als sie eintraten.
»Dr. Corley«, sagte er, »hier geht nichts mehr, nicht einmal die Funkverbindung. Ist doch noch gar nicht so schlimm draußen«, sagte Corley.
Der Telefonist zuckte mit den Schultern.
»Ich versuch's weiter. Kommt aber gar nicht so drauf an, wie es hier aussieht. Liegt am Wetter auf der anderen Seite.«
»Versuchen Sie's weiter«, sagte Corley. »Wenn's wieder läuft, sagen Sie mir sofort Bescheid. Dieser Mann muss ein ziemlich wichtiges Gespräch führen.«
Der Telefonist nickte, drehte sich um und setzte den Kopfhörer wieder auf. Die Luft draußen fühlte sich an wie heißer Atem.
»Was passiert, wenn Sie sich nicht melden?«, fragte Corley.
»Auf der Dienststelle?«, fragte Teddy zurück. »Das wird schriftlich im Tagesprotokoll vermerkt. Wenn Sie 24 Stunden nichts von mir gehört haben, machen Sie sich langsam Sorgen.«
Corley nickte.
»Vielleicht ist es bis dahin vorbei.«
»Vorbei?«, meinte Teddy. »Hat ja noch nicht mal angefangen.«
Corley zuckte mit den Schultern und steuerte auf das Tor zu.
»Heute Abend gibt's bei mir zu Hause was zu trinken und vielleicht die eine oder andere Zigarre. 9 Uhr, wenn Sie und Ihr Kollege Lust haben, vorbeizukommen.«
»Oh«, sagte Teddy, »können wir uns dann mit Ihnen unterhalten?«
Corley blieb stehen und sah sich um. Die dunklen Bäume jenseits der Mauer wiegten sich flüsternd.
»Wir haben uns bereits unterhalten, Marshall.«
Chuck und Teddy liefen über das dunkle Gelände. In der Luft schwoll der Sturm an, als sei die Welt schwanger, aufgebläht.
»So ein Schwachsinn«, sagte Teddy.
»Allerdings«,
Teddy schnorrte noch eine Zigarette von Chuck und zündete sie an.
»Hast du auf der Dienststelle angerufen?«,
fragte Chuck. Teddy schüttelte den Kopf.
»Corley hat gesagt, die Zentrale bekommt keine Amtsleitung mehr«,
er wies nach oben, »wegen des Sturms.« Chuck spuckte einen Tabakkrümel aus.
»Der Sturm? Wo denn?«
»Man merkt doch das, was in der Luft liegt«, sagte Teddy.
Er schaute in den dunklen Himmel.
»Auch wenn's noch nicht dafür reicht, die Kommandozentrale auszuschalten.«
»Kommandozentrale?«, sagte Chuck. »Bist du nun raus aus der Armee oder wartest du immer noch auf deine Entlassungspapiere?«
»Dann eben Telefonzentrale«, sagte Teddy und wedelte mit der Zigarette. »Ist doch egal, wie das hier heißt. Und der Funk ist auch hin.«
»Der Funk ist hin?«
Chuck riss die Augen auf.
»Der Funk, Chef?«
Teddy nickte.
Ganz schön trübe Aussichten, ja. Wir sitzen auf einer Insel fest und suchen eine Frau, die aus einem verschlossenen Raum geflohen ist. Vorbei an 4 Wachtposten. Durch einen Raum mit pokerspielenden Aufsehern. Über eine 3 Meter hohe Backsteinmauer. Mit elektrischem Draht. 11 Meilen durchs Meer. Gegen eine zornige Strömung. Chuck nickte. Teddy, weißt du was? Das hier ist alles... Dazu der verschwundene Dr. Sheehan. Das kam dir auch seltsam vor, oder? Was ist, wenn wir ein Ablenkungsmanöver sind? Drücken Sie sich deutlicher aus, Watson.
Chuck grinste.
Sagen wir mal, ein gewisser Arzt verliebt sich in eine gewisse Patientin. Miss Solando. Also bearbeitet sie unseren Jungen, diesen Sheehan. Verstehst du jetzt, was ich meine?
Teddy schnippte die Zigarette in den Wind und sah zu, wie die Funken sprühten, im Wind aufglühten und fortflogen.
Sheehan beißt an und glaubt bald, dass er ohne sie nicht mehr leben kann. Also türmen sie. Runter von der Insel.
Teddy blieb am hinteren Ende des Wohnheims vor der orangeroten Mauer stehen.
Wenn Sheehan Rachel hier rausgeholt hat, muss er vorher ein paar Leute geschmiert haben. Vor allem die Pfleger und 1 oder 2 Wärter und 1 von der Fähre, ja, vielleicht sogar noch mehr. Es sei denn, er hat gar nicht die Fähre genommen, kann ja selbst ein Boot haben.
Teddy dachte kurz nach.
Was sollen die Buchstaben in Rachel Solandos Zimmer? Naja, sie ist schließlich verrückt.
Chuck drehte sich zur Klinik um.
Spaß beiseite. Ich werd langsam nervös, Teddy. Das wurde damals schon großzügiger Wohnbereich genannt,
erklärte Corley und führte sie über das Parkett des Foyers zu den beiden Eichentüren mit Messingknäufen, groß wie Ananas.
Im Ernst, meine Frau hat auf dem Dachboden nicht abgeschickte Briefe des ersten Eigentümers, Colonel Spivey, gefunden. Seitenlang ergeht er sich über den großzügigen Wohnbereich, den er gerade baut.
Der Boden war aus Marmor, hier und dort lag ein dunkler Orientteppich. Der Kamin war mehr als mannshoch. Allein die Vorhänge, 3 Meter violetter Samt pro Fenster, und zwar an 9 Fenstern, mussten mehr gekostet haben, als Teddy im Jahr verdiente. Vielleicht sogar mehr als in 2 Jahren. Teddy roch Pfeifentabak und drehte sich um. Chuck ebenfalls. Beide hatten gemerkt, dass noch ein anderer Mann im Raum war. Er saß, den Rücken ihnen zugekehrt, in einem Ohrensessel vor dem Kamin, hatte einen Fuß aufs Knie gestützt und ein geöffnetes Buch dagegen gelehnt. Corley führte Teddy und Chuck zum Kamin und wies auf die im Kreis aufgestellten Sessel. Dann ging er zum Barschrank.
»Was trinken die Herren?« »Roggenwhisky, falls Sie welchen haben«, sagte Chuck. »Werde schon welchen auftreiben. Und Sie, Marshall Daniels?«
»Mineralwasser mit Eis.«
Der Unbekannte sah zu ihnen auf.
»Kein Alkohol?«
Teddy schaute auf den Mann hinunter. Ein kleiner Kopf mit roten Haaren saß wie eine Kirsche auf einem massigen Körper. Der Kerl verströmte eine penetrante Affektiertheit, als verbrachte er jeden Morgen viel Zeit im Badezimmer und verwöhnte sich mit Pudern und parfümierten Ölen.
»Und Sie sind?« fragte Teddy. »Das ist ein Kollege von mir«, erklärte Corley. »Dr. Jeremiah Naring.«
Der Mann blinzelte zum Gruß, gab ihnen aber nicht die Hand. Daher machten auch Teddy und Chuck keine Anstalten, ihn förmlich zu begrüßen.
»Ich bin neugierig«,
sagte Naring, als Teddy und Chuck die beiden Plätze links neben ihm eingenommen hatten.
»Warum Sie keinen Alkohol trinken? Ist es bei Männern in Ihrer Stellung nicht üblich, ordentlich zu bechern?«
Corley reichte ihnen die Getränke. Teddy stand auf und stellte sich vor das Regal rechts neben dem Kamin.
»Durchaus üblich«, sagte er. »Und bei Ihnen? Was haben Sie denn da im Glas? Kalten Tee?
Teddy drehte sich zu Naring um, der einen flüchtigen Blick auf sein Glas warf. Ein verkniffenes Lächeln umzuckte seine vollen Lippen.
»Ausgezeichnet, Marshall Daniels. Ihre Selbstverteidigung funktioniert hervorragend. Ich nehme an, dass Sie sich bei Verhören sehr geschickt anstellen.«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Ich bin ein von der Bundesregierung ernannter Marshall. Als solcher suche ich flüchtige Straftäter und bringe sie zur Vernehmung. Mehr nicht. Die Vernehmung selbst übernehmen meistens andere.«
»Ich habe Verhör gesagt. Sie nennen es Vernehmung. Ich muss wirklich sagen, Marshall Daniels, Sie haben eine erstaunliche Selbstverteidigung.«
Mehrmals stieß er mit seinem Scotchglas auf den Tisch, als wolle er applaudieren.
»Männer der Gewalt finde ich faszinierend.«
»Das ist eine unglaubliche Unterstellung«, entrüstete sich Chuck.
Teddy hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Teddy ließ die Eiswürfel klirren, dann trank er das Glas aus. Neben Narings linkem Auge zuckte es.
»Ich muss meinem Kollegen beipflichten«, sagte Teddy und setzte sich.
»Nein«, sagte Naring gedehnt. »Ich habe gesagt, Sie seien Männer der Gewalt. Damit habe ich Ihnen nicht vorgeworfen, gewalttätige Männer zu sein. Glauben Sie an Gott?«
Teddy lachte. Naring beugte sich vor.
»Ah, das war ernst gemeint«, sagte Teddy.
Naring wartete.
»Schon mal ein Todeslager gesehen, Dr. Naring?«
Naring schüttelte den Kopf.
»Nein?«
Teddy rückte ebenfalls ein Stück vor.
»Ihr Englisch ist sehr gut, fast fehlerlos. Aber die Konsonanten sind immer noch ein bisschen zu hart.«
»Ist Einwanderung ein Verbrechen, Marshall Daniels?«
Teddy lächelte und schüttelte den Kopf.
»Dann zurück zu Gott.
Wenn Sie ein Todeslager gesehen haben, Dr. Naring, können Sie mich nochmal auf meine Gefühle bezüglich Gott ansprechen?«
Narings Nicken bestand aus einem langsamen Schließen und Öffnen der Augenlider. Dann wandte er sich an Chuck.
»Und Sie?«
Chuck zuckte mit den Schultern.
»Hab schon lange nicht mehr über den Guten nachgedacht.«
»Seit dem Tod Ihres Vaters, nicht wahr?«
Jetzt beugte auch Chuck sich vor und starrte den kleinen Dicken mit den strahlend blauen Augen an.
»Ihr Vater ist tot, nicht wahr? Und Ihre auch, Marshall Daniels? Ich würde mich tatsächlich auf die Wette einlassen, dass Sie beide vor Ihrem 15. Geburtstag die dominierende Vaterfigur in Ihrem Leben verloren haben.«
»Herzdame«, sagte Teddy.
»Wie bitte?«
Naring beugte sich noch weiter vor.
»Ist das der nächste Taschenspielertrick?« fragte Teddy. »Sagen Sie mir gleich, welche Karte ich in der Hand halte? Ach nein, besser noch, Sie sägen eine Schwester in zwei oder zaubern Kaninchen aus Dr. Corleys Kopf.«
»Das sind keine Taschenspielertricks.«
»Wie wär's denn hiermit?«
sagte Teddy und hätte den kirschengleichen Kopf am liebsten von den klobigen Schultern gerupft.
»Sie zeigen einer Frau, wie man durch Wände geht, durch ein Haus voller Pfleger und Strafvollzugsbeamter schwebt und übers Meer fliegt.«
»Der ist gut«, sagte Chuck.
Naring gestattete sich ein weiteres langsames Blinzeln, das Teddy an eine vollgefressene Hauskatze erinnerte.
»Noch einmal. Ihre Selbstverteidigung ist beeindruckend, aber die zur Diskussion stehende Frage...«
»Die zur Diskussion stehende Frage«, unterbrach ihn Teddy, »ist, dass hier in der letzten Nacht ungefähr 9 krasse Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften begangen wurden. Sie haben eine Vermisste und keiner sucht.«
Naring lehnte sich zurück und warf Corley einen sonderbaren kurzen Blick zu, sodass Teddy sich fragte, wer von beiden tatsächlich der Vorgesetzte war. Corley bemerkte Teddys Verwirrung und errötete leicht.
»Dr. Naring fungiert unter anderem als Verbindungsglied zu unserem Kuratorium. Ich habe ihn heute Abend in dieser Funktion hergebeten, um sich Ihrer vorher geäußerten Bitten anzunehmen.«
Was denn für Bitten?
Mit einem Streichholz brachte Naring seine Pfeife wieder zum Glühen.
Wir werden Ihnen die Personalakten unserer ärztlichen Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellen.
Das heißt, Sie ziehen uns die Eier lang.
Marshall, führen Sie Ihre Ermittlungen fort und wir werden Ihnen helfen, wo wir können, aber...
Nein.
Wie bitte?
Jetzt beugte sich auch Corley vor. Alle vier saßen mit hochgezogenen Schultern und vorgestreckten Köpfen da.
Nein, wiederholte Teddy. Diese Ermittlung ist beendet. Mit der ersten Fähre kehren wir in die Stadt zurück. Wir werden unsere Berichte abgeben, dann geht das Ganze, kann ich nur vermuten, an Hoovers Jungs. Aber wir sind raus aus der Sache.
Narings Pfeife bewegte sich nicht. Corley trank einen Schluck. Irgendwo im Raum tickte eine Uhr. Der Regen draußen war stärker geworden. Corley stellte das leere Glas auf das Tischchen neben sich.
Wie Sie wünschen, Marshall.
Als sie Corleys Haus verließen, goss es in Strömen. Der Regen prasselte auf das Schieferdach, die Ziegelsteine der Veranda und das schwarze Verdeck des wartenden Wagens. In silbrigen Streifen durchschnitt er die Dunkelheit. Von Corleys Tür bis zum Auto waren es nur wenige Schritte, dennoch wurden sie völlig durchnässt. McPherson rannte um die Motorhaube herum und sprang hinter das Lenkrad. Als er den Kopf schüttelte, spritzten Tropfen aufs Armaturenbrett. Er legte den Gang des Packard ein.
»Schöner Abend!«
Seine Stimme übertönte die klatschenden Wischerblätter und den trommelnden Regen.
»Wie lange arbeiten Sie schon hier, McPherson?«
erkundigte sich Chuck.
4 Jahre.« »Ist schon mal einer geflohen?«
»Nein, wo denken Sie hin?«
»Oder hat's mal einer versucht? Sie wissen schon, wurde mal jemand 1-2 Stunden lang vermisst?«
McPherson schüttelte den Kopf.
»Nicht mal das. Da müsste man wirklich absolut verrückt sein. Wo soll man denn hier hin?« »Was ist mit Dr. Sheehan?« fragte Teddy. »Kennen Sie den?«
»Klar.«
»Wie lange ist er schon hier?«
»Ich glaube 5 Jahre.«
»Hat er oft mit Miss Solando gearbeitet?«
»Nicht, dass ich wüsste. Dr. Corley war ihr Therapeut.«
»Ist es üblich, dass der ärztliche Direktor behandelnder Therapeut eines Patienten ist?«
»Kommt darauf an«, sagte McPherson und winkte den Wärtern zu, als der Packard durch das Haupttor rollte.
»Dr. Corley arbeitet natürlich sehr oft mit den Patienten von Station C. Und dann gibt es noch einige auf den anderen Stationen, deren er sich annimmt, ja.« »Wer ist das, außer Miss Solando?«
McPherson hielt vor dem Männerwohnheim.
»Sie haben Nachsicht, wenn ich nicht herumkomme und Ihnen die Türen öffne, ja? Schlafen Sie sich aus. Morgen wird Dr. Corley Ihre Fragen bestimmt beantworten.«
»McPherson«, sagte Teddy und öffnete die Tür. McPherson sah ihn an.
»Sie sind nicht sehr überzeugend«, sagte Teddy.
»Bei was?«
Teddy lächelte grimmig und trat in den Regen.
Sie teilten sich das Zimmer mit Trey Washington und einem zweiten Pfleger namens Bibby Luce. Der Raum war relativ groß, hatte 2 Etagenbetten und eine kleine Sitzecke, wo Trey und Bibby Karten spielten, als Teddy und Chuck hereinkamen. Auf das obere Etagenbett hatte jemand einen Stapel weißer Handtücher gelegt. Damit trockneten sie sich nun die Haare. Dann zogen sie sich Stühle heran und spielten mit. Trey und Bibby pokerten. Zigaretten galten als angemessener Ersatz, wenn einem das Geld ausging. Teddy bluffte die anderen mit einem Blatt von 7 Karten und gewann mit einem Club Flush $5 und 18 Zigaretten. Er steckte die Zigaretten ein und spielte von da an zurückhaltend. Chuck entpuppte sich indes als die wahre Spielernatur. Jovial wie immer, unmöglich zu durchschauen, häufte er Berge von Münzen und Zigaretten und schließlich sogar Geldscheine an. Er hockte davor und machte ein Gesicht, als sei er erstaunt, wie er an eine solche Menge Geld gelangt war.
»Haben wohl Röntgenaugen, Marshall?«
fragte Trey.
»Einfach Glück, würde ich sagen.«
»Schwachsinn. Wenn ein Schweinehund so ein Glück hat, dann hat er irgendeinen Zauber drauf.«
»Vielleicht sollten sich andere Schweinehunde nicht am Ohrläppchen ziehen«, sagte Chuck.
»Hä?«
Sie ziehen sich am Ohrläppchen, Mr. Washington, immer wenn Sie was Niedrigeres als ein Full House haben.«
Trays schallendes Gelächter erfüllte den Raum. Er schlug mit der Hand auf den Tisch.
»Und was ist mit Marshall Daniels? Wie verrät der sich?«
Chuck griente.
»Ich soll meinen Kollegen verpfeifen? Oh nein, das mache ich nicht.«
»Schon klar, verstehe«, sagte Tray. »Ihr haltet eben zusammen, ihr Weißen.«
»Und? Womit habe ich mich verraten?«
fragte Teddy Chuck, als sie im Dunkeln lagen. Auf der anderen Seite des Raumes schnarchten Tray und Bibi um die Wette. In der letzten halben Stunde war der Regen schwächer geworden, als halte er den Atem an und warte auf Verstärkung.
»Beim Kartenspielen?«
fragte Chuck vom unteren Bett zurück.
»Lass gut sein.«
»Nein, ich will es wissen.«
»Du hast bis heute geglaubt, du wärst ziemlich gut, stimmt's? Gib's zu.«
»Ich fand mich nicht gerade schlecht.«
Chuck sagte nichts. Eine Weile lag Teddy schweigend da. Schließlich sagte er,
»Nicht ein Mensch hier hat uns bisher die Wahrheit gesagt. Wir sind ihr nicht einen Schritt näher gekommen und haben nichts in der Hand, um diese Leute zu zwingen, den Mund aufzumachen.«
ich weiß«, sagte Chuck. »Leuchtet mir ein.«
»Aber?«
»Aber ich habe bis jetzt noch nie aufgegeben. Das ist alles.«
Rachel Solando ist nicht ohne fremde Hilfe barfuß aus einem verschlossenen Raum entwischt. Da wurde ordentlich nachgeholfen. Das ganze Haus hat geholfen. Ich weiß aus Erfahrung, dass man keine Gesellschaft gegen ihren Willen aufbrechen kann. Nicht, wenn wir nur zu zweit sind. Was jetzt bestenfalls passiert? Corley sitzt jetzt, falls die Drohung angekommen ist, in seinem Herrenhaus und denkt nochmal über seine Entscheidung nach. Morgen früh, sagt er vielleicht.
Sie schwiegen. Eine Weile lauschte Teddy dem Meer.
»Du spitzt die Lippen«,
sagte Chuck, und seine Stimme wurde undeutlich.
»Wenn du ein gutes Blatt hast, ist nur ganz kurz, aber machst du jedes Mal.«
»Nacht, Chef.«
»Nacht.« Sie kommt ihm durch den Flur entgegen. Dolores mit wütend funkelnden Augen. Irgendwo in der Wohnung schmalzt Bing Crosby East Side of Heaven. Vielleicht in der Küche. Sie sagt,
»Du meine Güte, Teddy, du liebe Güte!«
In der Hand hält sie eine leere Flasche J.T.S. Brown. Seine leere Flasche. Teddy wird klar, dass sie eines seiner Verstecke gefunden hat.
»Bist du überhaupt mal nüchtern? Bist du überhaupt noch mal scheiß nüchtern? Antworte mir!«
Aber Teddy kann nicht. Er kann nicht sprechen. Er weiß nicht mal genau, wo sein Körper ist. Er sieht seine Frau. Sie kommt den langen Flur hinunter auf ihn zu, aber er kann seinen Körper nicht sehen, nicht einmal fühlen. Hinter Dolores, am anderen Ende des Flurs, hängt ein Spiegel, aber sich selbst sieht er darin nicht. Dolores geht ins Wohnzimmer und ihr Rücken ist verkohlt. Er schwelt. Sie hält die Flasche nicht mehr in der Hand. Aus ihrem Haar steigen kleine Rauchsäulen auf.
»Sie ist hier!«
»Rachel?«
Dolores nickt.
»Sie ist nie fort gewesen. Du hast es fast gesehen. Fast.«
Er schlingt von hinten die Arme um sie, vergräbt das Gesicht in ihrem Nacken.
»Ich werde nicht gehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr.«
»Ich bin nur eine Kiste voller Knochen, Teddy. Das musst du verstehen. Sie ist hier. Du bist hier. Er ist auch hier. Zähl die Betten. Er ist hier.«
»Wer?«
»Ladis.«
Der Name fährt ihm durch Mark und Bein.
»Ladis«,
sagt sie, und dann,
»ich muss gehen. Nein,
er weint.
Nein, bleib hier.
Und er hält seine Frau. Hält sie und lässt sie nicht mehr los. Um 5 Uhr morgens. Der Regen tropfte auf die Welt, stieg Teddy aus dem oberen Etagenbett und nahm das Notizbuch aus seinem Mantel. Er setzte sich an den Tisch, an dem sie gepokert hatten, und schlug die Seite mit Rachel Solandos Gesetz der 4 auf. Trace und Bibis Schnarchen war so laut wie der Regen. Chuck schlief ruhig auf dem Bauch, eine Faust neben dem Ohr, als flüstere sie ihm Geheimnisse zu. Teddy betrachtete das Blatt Papier. Es war relativ einfach, sobald man wusste, wie man es zu lesen hatte. Eigentlich ein Geheimalphabet für Kinder. Dennoch war es ein Code, und Teddy brauchte eine Stunde, um ihn zu knacken. Er schaute auf. Chuck beobachtete ihn vom unteren Bett, das Kinn auf die Faust gestützt.
»Hauen wir ab, Chef?«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Bei dem Scheißwetter haut keiner ab!«
sagte Trey, stieg aus dem Bett und zog das Rollo hoch. Eine ertrinkende Landschaft von perlgrauer Farbe kam zum Vorschein.
»Wie sollte man auch?«
Chuck sah ihn wartend an.
»Ich hab Rachels Code geknackt«, sagte Teddy.
»Ach«, sagte Chuck.
»Mehr nicht?«
Zweiter Tag. Ladies. Corley erwartete sie in der Eingangshalle von Station B. Sein Gesicht und seine Kleidung waren nass. Er sah aus, als hätte er die Nacht auf der Bank einer Bushaltestelle verbracht. Chuck sagte,
»Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Dr. Corley. Wenn man sich hingelegt hat, macht man die Augen zu.«
Corley wischte sich mit dem Taschentuch übers Gesicht.
»Ach, das ist das Geheimnis? Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Die Augen zumachen, sagen Sie. Gut.«
Sie stiegen die gelb verfärbte Treppe hoch und nickten dem am ersten Treppenabsatz postierten Pfleger zu.
»Und, wie ging es Dr. Naring heute Morgen?«
fragte Teddy. Müde hob Corley die Augenbrauen.
»Ich entschuldige mich für ihn. Jeremiah ist ein Genie, aber ein wenig bessere Manieren könnten ihm nicht schaden. Es tut mir wirklich leid.«
»Machen Sie das öfter?«
»Was denn, Marshall?«
»Ein Gläschen trinken und, Leute sondieren?«
»Berufsrisiko, würde ich sagen. Wie viele Psychiater braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?«
»Keine Ahnung. Wie viele?«
8.
»Warum?«
»Ach, müssen Sie denn alles analysieren?«
Kurz sah Teddy Chuck an, dann lachten beide.
»Ein Psychologenwitz«, sagte Chuck. »Wer hätte das gedacht?« »Wissen Sie, in welchem Zustand sich das Fachgebiet der Psychiatrie momentan befindet, meine Herren?«
»Keinen blassen Schimmer«, sagte Teddy.
»Im Krieg«,
sagte Corley und gähnte in sein feuchtes Taschentuch.
»Ideologischer, philosophischer und, ja, sogar psychologischer Krieg.« »Sie sind doch Ärzte«, sagte Chuck. »Ärzte spielen immer brav und teilen miteinander.«
Corley grinste. Sie ging an dem Pfleger auf dem Treppenabsatz im ersten Stock vorbei. Irgendwo unten schrie jemand. Das Echo floh über die Treppe zu ihnen hinauf. Es war ein klagendes Geheul, und Teddy hörte die Hoffnungslosigkeit darin, die Gewissheit, dass dem Rufer nicht gewährt würde, wonach auch immer er sich sehnte.
»Die Vertreter der alten Schule«, erklärte Corley, »propagieren Elektroschocks, partielle Lobotomien und bei besonders fügsamen Patienten Bäderkuren. Psychochirurgie nennt man das. Die neue Schule ist äußerst angetan von der Psychopharmakologie. Das soll die Zukunft sein. Gerade ist ein neues Medikament zugelassen worden. Es heißt Lithium, das psychotische Patienten ruhig stellt, sie sozusagen bändigt. Damit sollen Fußfesseln der Vergangenheit angehören. Ketten, Handschellen, alles angeblich bald überflüssig. Sogar Gitter, behaupten die Optimisten jedenfalls. Die Vertreter der alten Schule sind natürlich überzeugt, dass sich die Psychochirurgie durch nichts ersetzen lässt. Aber die neue Schule ist stärker, glaube ich. Und sie hat mehr Geld im Rücken.«
»Zu welcher Schule gehören Sie denn?« fragte Teddy freundlich.
Ob Sie es glauben oder nicht, Marshall, aber ich vertraue auf Gesprächstherapie, auf grundlegende zwischenmenschliche Kommunikation. Ich vertrete den ausgesprochen radikalen Ansatz, dass man vielleicht an einen Patienten herankommt, wenn man ihn mit Respekt behandelt und sich anhört, was er zu sagen hat.
Wieder das Geheul. Dieselbe Frauenstimme, meinte Teddy zu hören. Sie schob sich zwischen die Gestalten auf der Treppe und schien Corley abzulenken.
»Und die Patienten hier?« warf Teddy ein.
Corley lächelte.
»Nun ja, viele Patienten hier müssen medikamentös behandelt werden. Manche müssen sogar fixiert werden, keine Frage. Aber damit begibt man sich auf Glatteis. Wenn das Gift einmal in den Brunnen gelangt ist, wie bekommt man es dann wieder heraus?«
»Gar nicht«, sagte Teddy. Corley nickte.
»Genau. Was der letzte Ausweg sein sollte, wird allmählich zur Standardreaktion.«
Sie stiegen die letzte Treppe hinauf. In Rachels Zimmer ließ sich Corley schwer auf die Bettkante sinken. Chuck lehnte sich gegen die Tür und sagte,
»Hey, wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen?«
Corley sah ihn an.
»Ich gebe auf. Wie viele?«
»Fisch«, sagte Chuck und stieß ein helles Lachen aus. Teddy hielt sich das Blatt Papier vor die Brust und tippte dagegen, damit die anderen ihm zuhörten. »Sehen wir es uns nochmal an. Das Gesetz der Vier, ich bin 47, unterstrichen, Sie waren 80, unterstrichen, plus Ihr seid 3, nicht unterstrichen, wir sind 4, aber wer ist 67?« Nach einer Weile sagte Corley,
»Ich bin zu müde, Marshall. Ich verstehe nur Bahnhof, tut mir leid.«
Teddy sah Chuck an. Chuck schüttelte den Kopf.
»Das Pluszeichen hat mich auf die richtige Spur gebracht«, erklärte Teddy. »Das hat mir keine Ruhe gelassen. Hier, da ist ein Strich unter »Sie waren 80«. Er bedeutet, dass wir die beiden Zeilen addieren sollen. Was ergibt das?« »127.«
»Eins, zwei und sieben«, sagte Teddy.
»Genau. Jetzt nehmen wir die 3 dazu.
Aber dazwischen ist eine Leerzeile. Rachel möchte, dass wir die Zahlen einzeln lesen. Also haben wir 1 + 2 + 7 + 3. Was ergibt das?«
»13.
Corley richtete sich ein wenig auf. Teddy nickte. »Hat die Zahl 13 eine besondere Bedeutung für Rachel Solando? Wurde sie an einem 13. geboren? Hat an einem geheiratet? Ihre Kinder am 13. umgebracht?«
»Da muss ich nachsehen«, sagte Corley. »Aber die 13 ist für viele Schizophrene von Bedeutung.«
»Warum?« Er zuckte mit den Schultern.
»Aus demselben Grund wie bei gesunden Menschen. Man glaubt, sie bringt Unheil. Die meisten Schizophrenen leben in einem permanenten Zustand der Angst. Ein auffälliges Symptom dieser Krankheit. Viele Schizophrene sind auch äußerst abergläubisch. Womit wir wieder bei der 13 wären.«
»Dann ergibt es einen Sinn«, sagte Teddy. »Sehen wir uns die nächste Zahl an. 4. Zählt man 1 und 3 zusammen, ergibt es 4. Aber 1 und 3 nebeneinander?«
»13!
Chuck löste sich von der Wand und blickte mit seitlich geneigtem Kopf auf das Blatt.
»Und die letzte Zahl«, sagte Corley. 67. 6 und 7 ergibt 13.
Teddy nickte.
»Das ist nicht das Gesetz der 4, sondern das Gesetz der 13. Rachel Solandos Name besteht aus 13 Buchstaben.«
Teddy sah zu, wie Corley und Chuck an den Fingern nachzählten.
»Und weiter?« sagte Corley.
»Wenn wir auf diese Spur gekommen sind, finden wir schnell eine Menge Brotkrumen, die Rachel für uns verstreut hat. Der Code verwendet das einfachste Prinzip der Buchstaben-Zahlen-Zuordnung. 1 gleich A, 2 gleich B. Können Sie mir folgen?« Corley nickte. Kurz darauf auch Chuck.
»Der erste Buchstabe in Ihrem Namen ist ein R. Als Zahl entspricht es der 18. A ist 1, C ist 3, H ist 8, E ist 5, L ist 12. 18, 1, 3, 8, 5 und 12. Alles zusammen macht wie viel, meine Herren?
Du meine Güte,
flüsterte Corley. 47, sagte Chuck mit weit aufgerissenen Augen. Er starrte auf das Blatt vor Teddys Brust.
Das wäre das Ich, sagte Corley.
Ihr Vorname. Das verstehe ich jetzt. Aber was ist mit dem Sie?
Das ist Ihr Nachname, erklärte Teddy. Solando.
Wenn man einen Buchstaben nach dem anderen nimmt und die entsprechenden Zahlen addiert, dann kommt man, vertrauen Sie mir, auf 80.
Corley erhob sich vom Bett und stellte sich zusammen mit Chuck vor Teddy, um die Botschaft vor dessen Brust zu betrachten.
Nach einer Weile sagte Chuck,
»Hey, wer bist du? Einstein oder was? Haben Sie schon öfter verschlüsselte Botschaften geknackt, Marshall Daniels?«
fragte Corley, den Blick immer noch auf das Blatt gerichtet.
»Im Krieg?«
»Nein.«
»Aber wie konntest du dann?«
fragte Chuck. Teddys Arme wurden müde vom Hochhalten des Zettels. Er legte ihn aufs Bett.
»Weiß ich nicht. Ich mache oft Kreuzworträtsel. Ich knoble gern herum.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Aber Sie waren in Europa beim militärischen Nachrichtendienst, nicht wahr?«
fragte Corley. Teddy schüttelte den Kopf.
»Bei der normalen Armee. Aber Sie, Dr. Corley, Sie waren beim OSS.«
»Nein, ich hatte lediglich beratende Funktion.«
»In welchem Bereich haben Sie denn beraten?«
Corley schenkte ihm ein dahingehuschtes Lächeln, das verschwunden war, kaum dass man es gesehen hatte.
»Im Darüber-spricht-man-nicht-Bereich.«
»Aber dieser Code hier«, sagte Teddy, »ist ziemlich einfach.«
»Einfach?«
meinte Chuck.
»Du hast es eben erklärt und mir brummt jetzt noch der Schädel.«
»Aber für Sie doch, Doktor.«
Corley zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sagen, Marshall? Ich war kein Codebrecher.«
Corley legte den Kopf in den Nacken, strich sich übers Kinn und versenkte sich wieder in die Buchstaben und Zahlen. Teddy fing Chucks Blick auf. Er schaute wie ein Fragezeichen.
»Wir haben also«, sagte Corley, »Sie haben, Marshall, die 47 und die 80 aufgelöst. Wir haben festgestellt, dass alle Zahlenangaben Permutationen der Zahl 13 sind. Was ist mit der 3?«
»Nochmal«, sagte Teddy. »Entweder sind damit wir gemeint, dann müsste Rachel hellseherische Fähigkeiten haben, oder es sind ihre Kinder. Das glaube ich eher.«
»Wenn man Rachel dazu rechnet, kommt man zur nächsten Zeile«, ergänzte Corley. »Wir sind 4.«
»Wer ist dann 67?«
Corley fuhr mit dem Finger über die rechte Seite des Blattes. »Keine der Zahlen ergibt 67?«
»Nein.«
Corley rieb sich mit der Hand über den Kopf und richtete sich auf. »Und Sie haben auch keine Theorie?«
»Das ist die einzige Zahl, die ich nicht entschlüsseln kann. Auf was auch immer sie sich bezieht, ich kenne es nicht. Deshalb nehme ich an, dass es mit der Insel zu tun hat. Was meinen Sie, Dr. Corley? Haben Sie irgendeine Theorie?«
»Nein, ich hätte nicht einmal die erste Zeile geschafft«, sagte Corley und sah Teddy geradewegs ins Gesicht. Dann trat er ans Fenster und beobachtete, wie der Regen daran herunterlief. Es regnete so heftig, dass die Landschaft nicht mehr zu erkennen war. Teddy nahm das Blatt Papier vom Bett.
»Dies ist eine Vorlage. Eine Anleitung zum Entschlüsseln künftiger Botschaften. Darauf wette ich meinen Monatslohn.«
»Und wenn?«
»Dann will sie gar nicht flüchten. Sie hat uns hergeholt. Ich glaube, es gibt noch mehr Zettel dieser Art.«
»Nicht in diesem Zimmer«, sagte Corley.
»Das nicht, aber vielleicht in diesem Haus oder irgendwo draußen auf der Insel.«
Corley atmete laut durch und klammerte sich an der Fensterbank fest. Der Mann konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Teddy fragte sich, was ihn in der letzten Nacht tatsächlich nicht hatte einschlafen lassen.
»Rachel soll sie hergeholt haben?« sagte Corley.
»Aus welchem Grund?«
»Sagen Sie es mir.«
Corley schloss die Augen und schwieg so lange, dass Teddy sich schon fragte, ob er eingeschlafen sei. Dann sah Corley die beiden wieder an. Ich habe einen langen Tag vor mir. Sie werden sich freuen zu hören, dass ich dafür gesorgt habe, dass Sie mit allen Patienten sprechen können, die am Abend, als Miss Solando verschwand, mit ihr in der Gruppentherapie waren. Diese Gespräche können in einer Viertelstunde beginnen. Meine Herren, ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie hier sind. Ich mache hier wirklich Männchen für Sie, auch wenn Sie das nicht glauben wollen.
Dann geben Sie mir Dr. Sheehans Personalakte.
Das kann ich nicht. Das geht auf gar keinen Fall.
Corley lehnte den Kopf gegen die Wand.
Marshall, ich habe den Telefonisten angewiesen, es ständig bei Sheehan zu versuchen. Aber im Moment können wir niemanden erreichen. Soweit wir wissen, steht die gesamte Ostküste unter Wasser. Geduld, meine Herren. Um mehr bitte ich Sie nicht. Wir werden Rachel finden. Zumindest bekommen wir heraus, was mit ihr passiert ist.
Sie standen unter einer Markise draußen vor der Klinik. Der Regen fegte in heftigen Böen an ihnen vorbei.
»Meinst du, er weiß, was die 67 bedeutet?«
fragte Chuck.
»Ja.« »Glaubst du, dass er den Code schon vor dir geknackt hatte?«
»Ich glaube, dass er beim OSS war. Ich glaube, dass er in dem Bereich ein gewisses Talent besitzt.«
Chuck wischte sich übers Gesicht und schüttelte die Finger aus.
»Wie viele Patienten gibt es hier? Vielleicht 20 Frauen, 30 Männer?«
»Jedenfalls weniger als 67.«
Teddy fiel wieder ein, was Dolores im Traum gesagt hatte. »Zähl die Betten.«
Chef, hast du in deinem Leben schon mal so eine Verschwendung von Steuergeldern gesehen?«
»Warum?«
50 Patienten auf diesen beiden Stationen? Was glaubst du, wie viele passen hier normalerweise rein? Ein paar hundert? Und das Verhältnis von Patienten und Personal? Auf jeden Patienten kommen hier 2 Mitarbeiter. Hast du sowas schon mal gesehen?«
»Darauf ein klares Nein von mir.«
Sie betrachteten das Gelände, auf das unermüdlich Wasser prasselte.
»Was zum Teufel ist das hier?«
fragte Chuck.
Chuck und Teddy führten die Gespräche mit den Patienten hinten in der Kantine an einem Tisch. 2 Pfleger saßen in Rufweite und Trey Washington hatte die Aufgabe, die Patienten hereinzubringen und anschließend wieder abzuholen. Als erstes kam ein unrasiertes, unablässig zwinkerndes menschliches Wrack mit 1000 nervösen Ticks. Der Mann saß zusammengesunken da wie ein Pfeilschwanzkrebs, kratzte sich an den Armen und wich ihren Blicken aus. Kurz schaute Teddy auf die erste Seite der Unterlagen, die Corley ihm zur Verfügung gestellt hatte. Es war lediglich ein Gedächtnisprotokoll, nicht die eigentlichen Patientenakten. Der Mann vor ihnen war der erste auf der Liste. Er hieß Ken Gage und war hier, weil er im Laden an der Ecke einem Fremden eine Dose Erbsen auf den Kopf geschlagen und dabei mit gedämpfter Stimme gesagt hatte, »Hören Sie auf, meine Post zu lesen.«
»Nun, Ken«, sagte Chuck, »wie geht es Ihnen?«
»Ich bin erkältet. Meine Füße sind erkältet.«
»Das tut mir leid. Möchten Sie Socken?« versuchte es Teddy. Er merkte, dass die beiden Pfleger kichernd herübersahen.
»Ja.« »Ich will Socken. Ich will Socken. Ich will Socken.«
Ken flüsterte und wackelte leicht mit dem gesenkten Kopf.
Wir holen Ihnen gleich welche. Wir müssten nur kurz wissen, ob Sie...
Es ist aber so kalt. Meine Füße, die sind kalt und das Laufen tut weh.« Teddy sah Chuck an. Chuck grinste die Pfleger an, deren Gekicher zum Tisch herüberklang.
»Ken«, sagte Chuck. »Ken. Könnten Sie mich bitte ansehen?«
Ken hielt den Kopf gesenkt, wackelte etwas stärker. Mit dem Fingernagel riss er die Kruste auf und ein schmales Blutgerinnsel rann ihm den Arm hinunter. Die Pfleger erhoben sich. Ken sagte,
»Es darf nicht wehtun. Darf nicht wehtun, aber Sie wollen es. Sie tun Kälte in die Luft. Sie tun sie mir in die Kniescheiben.«
Die Pfleger steuerten auf den Tisch zu, warfen Chuck über Kens Kopf hinweg einen fragenden Blick zu. Der Weiße sagte,
»Seid ihr fertig mit ihm oder wollt ihr noch mehr über seine Füße hören?«
»Meine Füße sind kalt.«
Der schwarze Pfleger hob eine Augenbraue.
»Schon gut, Kenny. Wir bringen dich zur Bädertherapie. Da kannst du dich aufwärmen.«
Der Weiße sagte,
»Bin seit 5 Jahren hier. Immer dasselbe Thema.«
»Immer?« fragte Teddy.
Das Laufen tut weh«,
jammerte Ken.
»Immer«, sagte der Pfleger.
»Das Laufen tut weh, weil Sie mir die Kälte in die Füße getan haben.«
Der Nächste,
Peter Breen war 26, blond und dicklich. Er knackte mit den Knöcheln und kaute an den Fingernägeln.
»Warum sind Sie hier, Peter?«
Peter sah Teddy und Chuck über den Tisch hinweg mit feuchten Augen an.
»Ich fürchte mich immer.«
»Wovor?«
»Vor so Sachen.«
»Aha.« Peter legte den linken Fuß aufs rechte Knie, umfasste den Knöchel mit den Händen und beugte sich vor.
»Hört sich blöd an, aber ich fürchte mich vor Uhren, vor dem Ticken. Das steigt mir in den Kopf. Und vor Bleistiften, vor dem Blei. Wissen Sie, wie es übers Papier kratzt? Ich habe auch Angst vor Ihnen.«
»Vor mir?«
fragte Chuck.
»Nein«,
sagte Peter und wies mit dem Kopf auf Teddy.
»Vor ihm!«
»Warum?«
wollte Teddy wissen. Peter zuckte mit den Schultern.
»Weil sie groß sind. Der Bürstenschnitt sieht böse aus. Sie setzen ihren Willen durch. Ihre Fingerknöchel sind voller Narben. Mein Vater war auch so. Narben hatte er zwar nicht. Seine Hände waren glatt, aber er sah böse aus. Meine Brüder auch. Sie haben mich früher immer geschlagen.«
Peter umklammerte seinen Knöchel und schaukelte vor und zurück. Die Locken fielen ihm ins Gesicht.
»Sie war nett. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Aber ihre großen Brüste haben mir Angst gemacht und wie sich ihr Hintern in dem weißen Kleid bewegt hat. Jeden Tag ist sie zu uns gekommen. Sie hat mich immer so angeguckt. Wissen Sie, wie man Kinder anlächelt? So hat sie mich angelächelt. Aber sie war in meinem Alter. Na gut, vielleicht ein paar Jahre älter, aber trotzdem noch keine 30. Und sie hatte so viel sexuelle Erfahrung. Das konnte man an ihren Augen sehen. Sie war gerne nackt. Sie hatte am Schwanz gelutscht. Und dann fragte sie mich, ob sie ein Glas Wasser haben kann. Allein in der Küche mit mir. Als ob das normal wäre.«
Teddy schob Chuck die Akte zu, damit er Corleys Notiz lesen konnte. Patient griff Pflegerin des Vaters mit einem zerbrochenen Glas an. Opfer schwer verletzt, bleibende Narben. Patient leugnet seine Verantwortung für die Tat.
»Das war nur, weil sie mir Angst gemacht hat«,
sagte Peter.
»Sie wollte, dass ich mein Ding raushole, damit sie drüber lachen kann. Sie wollte nämlich sagen, dass ich nie eine Frau und eigene Kinder haben kann, dass ich nie ein Mann sein kann. Denn eigentlich, das wissen Sie ja, das sieht man mir doch an, kann ich keiner Fliege was zuleide tun. Sowas mache ich einfach nicht. Aber wenn ich Angst bekomme...«
»Oh, ach, der Kopf!«
»Was ist mit dem Kopf?«
Chucks Stimme klang beruhigend.
»Im Grunde genommen ist er ein Motor. Ehrlich, ein störanfälliger, komplizierter Motor besteht aus ganz vielen Teilen. Zahnrädern, Bolzen, Scharnieren und so. Und bei der Hälfte der Teile wissen wir nicht mal, wie sie funktionieren. Und wenn nur ein Zahnrad nicht mehr greift, nur ein einziges, ist genau dasselbe wie beim Auto. Nichts anderes. Ein Zahnrad greift nicht richtig, ein Bolzen bricht und das Ganze geht drunter und drüber. Wie soll man mit diesem Wissen leben?«
Er tippte sich an die Schläfe.
»Dass alles hier drin steckt und man nicht drankommt und keine Kontrolle darüber hat. Im Gegenteil, es hat die Kontrolle über dich, stimmt's? Und wenn es sich eines Tages überlegt, dass es keine Lust mehr hat?«
Peter beugte sich vor, die Sehnen in seinem Hals traten hervor.
»Na, dann sitzt man ganz schön in der Scheiße, was?«
»Interessante Perspektive«,
bemerkte Chuck. Peter lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, nun plötzlich matt.
»Davor fürchte ich mich am meisten.«
Teddy, dessen Migräne ihm eine gewisse Ahnung von der mangelnden Kontrolle über den eigenen Kopf gab, hätte Peter im Allgemeinen vielleicht zugestimmt, aber eigentlich wäre er dem kleinen Hosenscheißer am liebsten an die Gurgel gegangen, hätte ihn gegen einen der Backöfen hinten in der Kantine geschleudert und ihn nach der armen Krankenschwester gefragt, die er verstümmelt hatte. Am liebsten hätte er ihm die Faust so in die Fresse gedonnert, dass die Ärzte die Nasenknochen nie mehr wiederfänden. Er hätte dem Schnösel am liebsten so einen Schlag verpasst, dass er auf ewig in seiner hohlen Birne widerhallte. Stattdessen schloss er die Akte und sagte:
»Sie waren am vorletzten Abend in der Gruppentherapie mit Rachel Solando, stimmt das?«
»Ja, das stimmt, Sir.«
»Haben Sie gesehen, wie sie zu ihrem Zimmer gegangen ist?«
»Nein.
Die Männer sind zuerst gegangen. Sie ist noch mit Bridget Kearns,
Leonora Grant und der Schwester dageblieben.
Mit welcher Schwester?
Peter nickte.
Mit der Rothaarigen. Manchmal finde ich sie nett. Sie kommt mir ganz ehrlich vor.
Sie haben sie doch gesehen, oder?
Klar. Wie heißt sie nochmal?
Die braucht keinen Namen, sagte Peter.
So eine, die braucht keinen Namen. Schlampe. Das reicht.
Aber Peter, sagte Chuck, eben haben Sie gesagt, dass Sie sie nett finden.
Wann habe ich das gesagt?
Vor nicht mal einer Minute.
Sie ist der letzte Dreck. Sie ist wischiwaschi.
Darf ich Sie was anderes fragen?
Ja, klar.
Ist an dem Abend in der Gruppensitzung etwas Ungewöhnliches passiert? Hat Rachel Solando etwas Unübliches gesagt oder getan?
Sie hat keinen Ton gesagt, war mucksmäuschenstill, sitzt immer einfach nur da. Sie hat ihre Kinder umgebracht, wissen Sie, 3 Stück?
Unglaublich, was? Was ist das für ein Mensch, der sowas tut?
Tch, es gibt ganz schön kranke Menschen auf der Welt, wenn ich das sagen darf.
Alle vergasen, diese Behinderten, diese Mörder.
Hat ihre eigenen Kinder umgebracht.
Gehört vergast, die Alte.
Sie schwiegen. Peter glühte, als hätte er den beiden zu einer Erleuchtung verholfen. Nach einer Weile schlug er auf den Tisch und stand auf.
Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich melde mich wieder.
Mit einem Stift kritzelte Teddy auf dem Aktendeckel herum. Peter hielt inne und sah Teddy an.
Könnten Sie damit aufhören?
Mit langen, bedächtigen Bewegungen kratzte Teddy seine Anfangsbuchstaben in die Pappe.
Könnten Sie bitte, bitte damit aufhören?
Womit?
Teddy sah Peter an, dann den Aktenordner. Er hielt mit dem Stift inne, hob eine Augenbraue.
Besser so?
Vielen Dank.
Kennen Sie einen Patienten namens Andrew Laddis?
Nein.
Nein? Ist hier keiner, der so heißt?
Peter zuckte mit den Schultern.
Nicht auf Station A. Vielleicht auf Station C. Mit denen haben wir nichts zu tun. Die sind total verrückt da.
Gut. Vielen Dank, Peter,
sagte Teddy, griff wieder zum Stift und kritzelte weiter. Nach Peter Breen unterhielten sie sich mit Leonora Grant. Leonora war überzeugt, sie sei Mary Pickford. Chuck sei Douglas Fairbanks und Teddy Charlie Chaplin. Sie bildete sich ein, die Kantine sei ein Büro auf dem Sunset Boulevard und sie hätten sich getroffen, um den Börsengang von United Artists zu besprechen. Immer wieder streichelte sie Chuck über den Handrücken und fragte, wer Protokoll führe. Am Ende mussten die Pfleger sie gewaltsam von Chuck trennen, während Leonora rief,
»Adieu, mon chéri, adieu!«
Anschließend lernten sie Arthur Toomey kennen, der darauf bestand, Joe genannt zu werden. Joe hatte die Gruppentherapie an besagtem Abend verschlafen. Es stellte sich heraus, dass er Narkoleptiker war. 2-mal nickte er während des Gesprächs ein, beim 2. Mal war er kaum noch wachzurütteln. Zu dem Zeitpunkt spürte Teddy schon deutlich die Stelle hinten im Schädel. Ihm juckte die Kopfhaut. Und obwohl ihm außer Breen alle Patienten leid taten, fragte er sich doch, wie man es bloß aushielt, hier zu arbeiten. Dann kam Trey mit einer zierlichen Blondine hereingeschlendert, deren Gesicht die Form eines Medaillons hatte. Aus ihren Augen strahlte Klarheit. Nicht die Klarheit der Verrückten, sondern die alltagstaugliche Klarheit einer intelligenten Frau in einer nicht so intelligenten Welt. Nachdem sie sich hingesetzt hatte, lächelte sie und winkte den beiden schüchtern zu. Teddy warf einen Blick auf Corleys Notizen. Bridget Kearns.
»Ich werde hier nie rauskommen«,
sagte sie nach einer Weile. Sie rauchte ihre Zigarette nur bis zur Hälfte und drückte sie dann aus. Ihre Stimme war weich und zuversichtlich und vor etwas mehr als 10 Jahren hatte sie ihren Mann mit einer Axt getötet.
»Mrs. Kearns«, entschuldigen Sie, aber Sie kommen mir, naja, ziemlich normal vor.
Sie lehnte sich auf dem Stuhl zurück, genauso lässig wie alle, die sie hier kennengelernt hatten, und kicherte in sich hinein.
Als ich hierher kam, war das wohl anders. Du lieber Gott, ich bin froh, dass Sie keine Fotos gemacht haben. Meine Diagnose lautet manisch-depressiv und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln.
Ich habe immer wieder schwarze Tage. Hat wohl jeder. Der Unterschied ist, dass die meisten Leute nicht ihren Mann mit der Axt umbringen. Mir wurde gesagt, tief in mir säßen ungelöste Konflikte mit meinem Vater, und dem stimme ich ebenfalls zu. Ich glaube nicht, dass ich nochmal loslaufen und jemanden umbringen würde, aber man kann nie wissen.
Sie wies mit der Zigarette auf die beiden Männer.
Ich finde, wenn man ständig vom eigenen Mann geschlagen wird, der so gut wie alle Frauen vögelt, die ihm über den Weg laufen, und wenn einem keiner hilft, dann ist es gar nicht so abwegig, den Mann mit der Axt zu töten.
Sie sah Teddy an, und etwas in ihren Augen, vielleicht die scheue Wankelmütigkeit eines Schulmädchens, brachte ihn zum Lachen.
»Was?«
fragte sie und lachte mit.
»Vielleicht sollten Sie doch besser nicht raus«, sagte er. »Das sagen Sie, weil Sie ein Mann sind.«
Nach dem Gespräch mit Peter Breen war es eine Wohltat zu lachen, und Teddy wusste nicht, ob er nicht sogar ein wenig flirtete. Mit einer Geisteskranken. Einer Axtmörderin. So weit ist es schon gekommen, Dolores. Aber er hatte kein schlechtes Gewissen, sondern das Gefühl, nach diesen beiden langen Jahren der Trauer durchaus das Recht auf ein harmloses Geplänkel zu haben.
»Können Sie uns etwas über Rachel Solando erzählen?«, fragte Chuck.
Sie hielt inne. Eigentlich war es eher ein Ruck, und Teddy sah, dass sich ihre Pupillen ein wenig nach oben verdrehten, als ob sie im Kopf nach der richtigen Schublade suchte. Er schrieb »Sie lügt« auf seinen Notizblock und legte sofort die Hand darüber. Bridget sprach langsam. Es klang wie auswendig gelernt.
»Rachel ist ganz nett. Sie ist eine Einzelgängerin. Manchmal erzählt sie vom Regen, aber meistens sagt sie überhaupt nichts. Sie glaubt, dass ihre Kinder noch leben. Sie glaubt, dass sie immer noch in den Berkshires lebt und dass wir ihre Nachbarn, Postboten, Lieferanten und Milchmänner sind. Es war nicht einfach, Kontakt zu ihr zu bekommen.«
Bridget sprach mit gesenktem Kopf. Danach konnte sie Teddy nicht in die Augen sehen. Ihr Blick glitt von seinem Gesicht ab, sie musterte die Tischfläche und zündete sich die nächste Zigarette an. Teddy dachte über ihre Antwort nach und bemerkte, dass sich die Beschreibung von Rachels Wahn fast wortwörtlich mit Corleys Schilderung vom Vortag deckte.
»Seit wann ist sie bei Ihnen auf Station B?« »3 Jahre?« »So ungefähr, glaube ich. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Passiert einem hier schnell.«
»Und wo war sie vorher?«
»Ich glaube, auf Station C. Sie wurde verlegt, glaube ich.«
»Als Sie sie das letzte Mal gesehen haben«, wiederholte Teddy, »war das in der Gruppentherapie vorgestern Abend?«
»Ja, ja.«
Bridget nickte mehrmals und strich die Asche am Rand des Aschenbechers ab.
»In der Gruppe.«
»Und sind Sie alle zusammen zurück zu Ihren Zimmern gegangen?«
»Ja, mit Mr. Ganton.«
»Wie hat sich Dr. Sheehan vorgestern Abend verhalten?« Sie blickte auf und in ihrem Gesicht standen Verwirrung und vielleicht sogar Angst.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»War Dr. Sheehan an dem Abend dabei?« Sie schaute erst Chuck, dann Teddy an und biss sich auf die Oberlippe.
»Ja, er war da.«
»Wie ist er so?«
»Ganz in Ordnung. Er ist nett. Sieht gut aus.«
»Sieht gut aus?«
»Ja, er ist keine Beleidigung fürs Auge, wie meine Mutter immer gesagt hat.«
»Und an dem Abend?« Sie dachte kurz nach.
»Da ist nichts Ungewöhnliches passiert. Wir haben gesprochen über den Umgang mit der Wut, nicht?« Rachel hat sich über den Regen beschwert und Dr. Sheehan ist gegangen, kurz bevor sich die Gruppe auflöste. Mr. Ganton hat uns auf unsere Zimmer gebracht. Wir sind ins Bett gegangen und das war's.«
»Und sie lügt«, schrieb Teddy, »instruiert« in sein Notizbuch und schlug es zu.
»Das war's schon?« »Ja. Am nächsten Morgen war Rachel fort.«
»Aber in der Nacht, so um Mitternacht,
Da haben Sie doch auch was gehört, nicht?
Was hab ich gehört?
Sie drückte die Zigarette aus und wedelte den Rauch zur Seite.
Es wurde gerufen, geschrien. Die Wärter kamen hereingelaufen, die Alarmglocken schrillten.
Ich dachte, das hätte ich geträumt.
Geträumt. Schnell nickte sie.
Ja, ja, ein Albtraum.
Sie sah Chuck an.
Könnte ich ein Glas Wasser bekommen?
Sicher. Chuck stand auf und sah sich um. Im hinteren Bereich der Kantine stand ein Stapel Gläser neben einem Apparat aus Edelstahl. Einer der Pfleger machte Anstalten, sich zu erheben.
Ist was, Marshall?
Hol nur ein Glas Wasser, schon gut.
Chuck ging zum Spender, nahm ein Glas und überlegte kurz, aus welchem Hahn Milch und aus welchem Wasser kam. Als er den Spender hochdrückte, einen schweren Knauf, der wie ein Pferdehuf geformt war, griff Bridget Kearns nach Teddys Notizblock und Stift. Sie schaute ihm unentwegt in die Augen, blätterte zu einer freien Seite, schrieb blind etwas hinein, schlug das Deckblatt wieder darüber und schob das Notizbuch und den Stift zu Teddy zurück. Teddy sah sie fragend an, aber sie senkte den Blick und strich gedankenverloren über ihre Zigarettenschachtel. Chuck kam mit dem Wasserglas und setzte sich. Bridget leerte das Glas zur Hälfte. Dann sagte sie:
Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Ich bin irgendwie müde.
Haben Sie mal einen Patienten namens Andrew Laddis kennengelernt?
Fragte Teddy. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Sie verzog keine Miene. Es sah aus, als sei ihre Haut aus Alabaster. Ihre Hände lagen flach auf dem Tisch, als drohte der Tisch an die Decke zu schweben, wenn sie die Hände fortnahm. Teddy hatte keine Ahnung warum, aber er hätte schwören können, dass sie kurz davor war zu weinen.
Nein,
sagte sie.
Noch nie gehört.
Du meinst, sie war instruiert?
Fragte Chuck.
Du nicht?
Naja, es klang schon ein bisschen aufgesetzt.
Sie standen unter dem überdachten Gang, der Ashcliff mit Station B verband. Inzwischen waren sie unempfindlich gegen den Regen, gegen die Tropfen auf ihrer Haut.
Ein bisschen?
Sie hat mehrmals genau denselben Wortlaut benutzt wie Corley. Als wir gefragt haben, um was es in der Therapiegruppe ging, hat sie kurz innegehalten und dann gesagt, über den Umgang mit der Wut, nicht? Als ob sie nur geraten hätte. Als ob sie an einem Quiz teilnimmt und in der letzten Nacht so viel wie möglich auswendig gelernt hätte.
Und was hat das zu sagen?
Wenn ich das wüsste, sagte Teddy. Ich habe nichts als Fragen. Jede halbe Stunde kommen 30 neue dazu.
Stimmt, sagte Chuck. Hey, ich habe auch eine Frage an dich. Wer ist Andrew Laddis? Du hast jeden Patienten danach gefragt.
Ken und Leonora Grant nicht.
Teddy, die wussten nicht mal, auf welchem Planeten wir sind.
Teddy lehnte sich gegen die Steinmauer. Chuck tat es ihm gleich. Teddy schaute Chuck an.
Wir kennen uns noch nicht lange, sagte er.
Aha, du traust mir nicht.
Ich vertraue dir, Chuck, wirklich, aber ich spiele nicht ganz nach den Regeln. Ich habe ausdrücklich um diesen Fall gebeten. Sofort, als er in der Dienststelle über den Ticker kam, will sagen, meine Motive sind nicht ganz so uneigennützig.
Chuck nickte, zündete sich ebenfalls eine Zigarette an und dachte eine Weile nach.
So, das war's. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade Das Luferhaus, geschrieben von Kai Schwind. Aufgenommen ohne Erzähler, ohne Musik, ohne Soundeffekte. Der reinste Horror. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.